Herr Kaiser, wie geht es Ihnen jetzt?
Ja, mir geht es an sich sehr gut. Ich bin körperlich an sich fit, habe natürlich abgespeckt, habe sehr viel von meiner körperlichen Schwungmasse verloren. Das hat aber auch das Gehirn befreit von jeglichem physischen Druck. Und ich glaube, ich bin da in einem Zustand oder ich bin im Augenblick auf einer Stufe der Genesung angelangt, die es mir erlaubt, auch weiterhin ordentlich zu arbeiten und vor allen Dingen auch ordentlich zu denken. Der Kopf ist frei.
Sie haben die Liebe zum Kochen schon mit der Muttermilch eingesogen. Ihr Streben galt in den vergangenen Jahren der echten, unverfälschten Küche, besonders der in Thüringen. Wodurch ist die Hinwendung zu mehr Umweltschutz und mehr Nachhaltigkeit bei Ihnen nun entstanden?
Das fing natürlich auch damit an, dass ich am eigenen Körper Dinge feststellte, von denen ich nicht wusste, wie sie entstehen. Da gab es hier und da mal in den vergangenen Jahren eine Schwellung und da gab es mal eine Unverträglichkeit. Und irgendwann macht sich da jeder so seine Gedanken und dann heißt es auf einmal, du hast eine Unverträglichkeit gegen Orangen, du hast eine gegen Erdbeeren, du hast eine Unverträglichkeit gegen Nierchen und du hast eine Unverträglichkeit gegen Geflügel. Und dann müssen wir uns sagen, sind das eigentlich noch reine Naturprodukte, die wir essen oder sind die alle schon chemisch beeinflusst? Und dann kommt man natürlich gleich auf Umweltbelastung und von Umweltbelastung hin zu diesem Thema ist es dann natürlich nicht mehr weit.
Sie haben enge Kontakte zu Herrn Professor Friedrich Schmidt-Bleek geknüpft. Er ist ehemaliger Vizepräsident des Umweltbundesamtes und sozusagen ein Guru der Umweltforschung. Welche Erkenntnisse konnten Sie aus den Gesprächen mit ihm ziehen?
Ja, also ich habe den Professor Friedrich Schmidt-Bleek kennengelernt während der letzten Nachhaltigkeitsarena in Zeulenroda, wo er als ein Hauptredner aufgetreten ist. Und er ist an sich viel mehr. Er ist in Japan und in den USA viel bekannter. Er hat dort Lehrstühle besessen. Er hat auch den japanischen Nobelpreis verliehen bekommen für Umweltschutz und das sind schon große Verdienste, die er sich da an die Fahne schreiben kann. Außerdem ist er der Initiator des sogenannten Faktor 10 Institutes. Das muss ich Ihnen ganz kurz erläutern. Aus der Natur nehmen wir eine große Menge an Rohstoffen und diese kosten nichts. Jeder Bauer, der pflügt und ackert, der benutzt die Luft kostenlos, den Boden kostenlos. Und zur Herstellung eines Autos zum Beispiel, für eine Tonne Auto brauchen wir 40 Tonnen Umwelt oder verbrauchen sie. Noch schlimmer ist das Verhältnis zum Beispiel bei Elektronik, beim Handy. Für eine Tonne Handy, die wir herstellen, brauchen wir 300 Tonnen Natur. Und der Professor Schmidt-Bleek ist der Meinung, dass das, um der Welt einen Fortbestand zu garantieren, der auch nur annähernd die Qualität aufweist, die das Leben heute beeinflusst, sagt er, dieser Faktor darf nicht höher sein im Durchschnitt als 10. Amerikanische Wissenschaftler fordern im Augenblick einen Faktor 6. Das ist aber im Augenblick auch nicht praktikabel, weil wir ja die Schwellenländer noch haben und wir haben die jungen großen Industriestaaten, wie zum Beispiel China oder wie zum Beispiel auch die Industrie in Russland. Ich habe den Professor Schmidt-Bleek kennengelernt über den Professor Bauerfeind, der in Zeulenroda nicht nur das Hauptwerk hat und dort für Wohlstand in der Region sorgt, sondern auch als Mitglied des Nachhaltigkeitsrats in Thüringen und in der Bundesrepublik Deutschland sehr aktiv ist. Der unterstützt mich natürlich auch bei meiner Arbeit, denn Forschungsaufträge gibt es leider Gottes in dieser Richtung noch viel, viel zu wenig. Wir haben einen Lehrstuhl in Jena, der sehr bekannt ist, aber das sind alles Dinge, die schiebt die Regierung vor sich her und die führen ein wenig ein stiefmütterliches Dasein.
Nicht nur die Politik ist in der Pflicht, sondern auch die Wirtschaft. Denken wir an die hemmungslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen oder die oft verantwortungslosen Genmanipulationen an Nahrungsmitteln oder die Beimischung von ungesunden chemischen Stoffen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also die Politik ist da für mich ein rotes Tuch, muss ich Ihnen sagen. Seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, sehe ich an sich, wie tatenlos die Politiker zusehen. Und irgendwann müssen sich auch Politiker die Frage gefallen lassen, was sie überhaupt gemacht haben. Und das ist auch gar nicht mehr lang hin. Wir reden immer über Jahrzehnte und wir reden immer über dieses Jahrhundert und dass das Klima um 3 bis 5 Grad nach oben geht. Aber die Dynamik, die zum Beispiel im Augenblick der Abschmelzprozess in der Antarktis gewonnen hat, zeigt, dass die Natur da nicht nach den Regeln unserer Computer arbeitet und nach den Simulationsmodellen, sondern dass die eine Eigendynamik entwickelt, die Natur, die wir nicht mehr aufhalten können. Das heißt, die Apokalypse ist an sich voraussehbar. Wir haben nur noch die Möglichkeit zu verzögern und die Welt so lange wie möglich zu erhalten.
Ich hatte schon erwähnt, dass Sie im Jahre 2009 drei Bücher geschrieben haben. Das erste Buch hat den Titel Aschera auf den Spuren des guten Geschmacks, das zweite Buch mit dem Titel Eichsfeld-Report und zu guter Letzt haben Sie das Buch Der Grünkohl-Casanova herausgebracht. Können Sie uns bitte einige Worte über diese Bücher sagen?
Aschera ist ein Buch, das ich in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Fleischmarkt Aschera GmbH in Bad Langensalza, dem Herrn Pernschild, geschrieben habe, auf dessen Anregung. Es geht dort an sich um die Region Nordthüringen, es geht um den Hainich, es geht natürlich auch um die Produkte eines mittelständischen Fleischerzeugers, der sich nach meiner Ansicht nach und als Sohn eines Fleischermeisters, der in Thüringen geboren wurde, kann ich da vielleicht ein wenig mitreden, die eine reine Ware produzieren, die unbeeinflusst ist von chemischen Arbeitsgängen, was natürlich nicht heißt, dass die nicht modern produzieren, aber das ist eine sehr regionale Sache und das ist so ein bisschen was für das Herz des Thüringers. Ähnlich ist das Buch Der Eichsfeld-Report, der ist auf Grundlage von Restaurantkritiken entstanden und von Wanderungen, die ich durch das Eichsfeld gemacht habe. Das sind auch teilweise satirische Bemerkungen über diesen Landstrich, den ja viele Thüringer überhaupt noch nicht besucht haben, weil er so ein wenig zu DDR-Zeiten aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen worden ist. Das schon alleine wegen der Grenznähe. Und dann natürlich der Grünkohl-Casanova. Und obwohl es da auch um Thüringer Küche geht, möchte ich sagen, das ist an sich ein mitteldeutsches Buch. Und das Anliegen ist gesamtdeutsch, basierend auf den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe mit der mitteldeutschen, sprich Thüringer Küche. Da verfolge ich Trends, was sich in den letzten 50 bis 60 Jahren verändert hat in unseren Essgewohnheiten, was sich in den Produktionsgewohnheiten verändert hat, wie zum Beispiel sind dort einige Passagen drin über moderne Schweinezucht. Es werden aber auch die Nahrungsmittel und die Produkte, die landwirtschaftlichen Produkte werden erläutert. Recht amüsant, es sind dort auch schöne Geschichten. Wie sind die Namen entstanden, zum Beispiel von einigen Gerichten? Aber es ist auch ein Buch zum Nachdenken, obwohl man auch natürlich schmunzeln soll dabei. Ich habe ganz einfach für die jungen Menschen, die vergessen haben, wie eine richtige Suppe gekocht wird, auch mal die ganz einfachen, wie mache ich eine klare Brühe? Was ist überhaupt ein Eintopf? Wie werden Soßen gemacht? Wie kann ich Soßen machen, ohne da Beutelsoßen kaufen zu müssen? Wie brate ich eine Gans? Was ist das Besondere an einem Salzhering? Diese kleinen Episoden, diese kleinen Geschichten, auch hautnah am eigenen Körper erlebt, schildere ich in dem Grünkohl-Casanova und fordere natürlich auch auf, sich gesund zu ernähren, sich bewusst zu ernähren und ganz bewusst auch wieder auf Methoden zurückzuführen, wie sie unsere Vorfahren pflegen mussten und die leider in Vergessenheit geraten sind.
Neben Ihrer schriftstellerischen Arbeit sind Sie aber auch noch als Fotograf tätig. Ihre Bücher und die von Ihnen herausgebrachten Jahreskalender beweisen eindeutig den sicheren Blick für das perfekte Bild. Nun haben Sie eine Fotoausstellung in Berlin unter dem Titel Menschen in Thüringen vorbereitet.
Also ich kann dazu sagen, dass ich keine fotografische Vorbildung hatte und dass das Fotografieren so ein Beiwerk geworden ist durch einen Zufall. Ich habe mein erstes Buch vor knapp 8 Jahren in der Zeitungsgruppe Thüringen verlegt und der damalige Geschäftsführer, mein hochverehrter Freund Wilfried Großmann, der seit vor einem Jahr ja im Ruhestand ist, der forderte mich auf, mein Buch selber zu fotografieren, da der Fotograf, der das damals fotografieren sollte, ist die Kellertreppe runtergefallen und hat sich mehrere schwere Brüche zugezogen. Und dann hat er gesagt, also wenn du da ein Buch rausgeben willst und da müssen Fotos drin sein, das handelt sich um das Buch Tafeln in Erfurt, dann musst du fotografieren lernen. Ich habe dann in Bad Langensalza in der Lokalredaktion der Thüringer Allgemeine angefangen und habe an den Wochenenden Geflügelzüchtervereine und 70. Geburtstage und Empfänge des Bürgermeisters fotografiert, um so ein wenig überhaupt das Gefühl fürs Foto zu bekommen. Habe dann aber auch ein paar sehr anspruchsvolle Lehrgänge gemacht und habe mich da an sich richtig reingefuchst. In einer Phase, wo ich schon mal so einen kleinen gesundheitlichen Tiefpunkt hatte, habe ich mich damit auch so ein wenig über Wasser gehalten. Das heißt nicht finanziell, sondern ich habe mich damit moralisch über Wasser gehalten. So fing ich an und jeder, der meine Bücher kennt, wird auch sehen, dass ich manchmal recht skurrile Fotos mache, die nun auch in Berlin angekommen sind. Ich werde also im Februar eine Ausstellung machen, aller Wahrscheinlichkeit nach in der Ständigen Vertretung Thüringens in Berlin und freue mich darauf sehr. Weiß aber, dass sie auch in Erfurt ausgestellt wird und das freut mich natürlich. Es ist ein neues Medium für mich gewesen, meine Gefühle, meine Überzeugungen zu Papier zu bringen.
Sie sagten mir im Vorgespräch zu diesem Interview, dass Sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Kochbücher aus Omas Zeiten zu sichten und ebenso alte Küchengeräte zusammenzutragen. Möchten Sie dadurch diese Dinge der Nachwelt erhalten?
Erstmal möchte ich das natürlich der Nachwelt erhalten. Und der Grünkohl Casanova heißt ja auch Satiren, Anekdoten und Rezepte aus den Küchen unserer Großmütter. Ich mache das in dem Buch fest an den Rezepten meiner Großmütter und aus einem Rezeptbuch aus dem Kloster in Heiligenstadt, aus dem Bergkloster von einer Klosterschwester, die in den 20er Jahren da oben gekocht und gelebt hat. Und das hat mich also stimuliert, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis zu fragen, wer hat noch alte Kochbücher, und siehe da, man brachte mir da eine große Literatur, denn es ist ja wunderschön, wie unsere Vorfahren geschrieben haben. Alleine das Sütterlin und die Exaktheit, mit der dort Dinge dokumentiert worden sind, das ist es ja in unserer schnelllebigen Zeit ein wenig abhanden gekommen. Diese Bücher, wenn jemand so eins zu Hause hat, so ein schönes Kochbuch mit Rezepten, auch mit ganz verrückten Rezepten oder auch mit den ganz einfachen, dann borge ich mir die mal aus, dann kopiere ich die und verwende die, wie ich die brauche. Manchmal sind es ganz kleine Handreichungen, die da drin stehen, die aber neu sind oder die in Vergessenheit geraten sind. Anders sieht es natürlich schon wieder bei historischem Hausrat aus. Ich habe das Glück gehabt, die Bekanntschaft eines Herrn zu machen, der in Weida lebt und der mir große Teile seiner seit 40 Jahren gesammelten Küchenutensilien aus den vergangenen Jahrhunderten zu einem moderaten Preis überlassen hat. Und so sammle ich auch weiter. Ich bin immer auf der Suche nach Thüringer Keramik. Ich bin immer auf der Suche nach ganz einfachen Dingen, nach schönen Fleischwölfen oder nach schönen Kaffeemühlen. Oder es gibt ja so viele, viele ganz einfache, schlichte Sachen, die irgendwo auf dem Dachboden liegen. Manchmal gibt es so viele schöne, kleine Dinge im Detail, die wir in den letzten 20 Jahren teilweise noch auf die Müllhalde geschmissen haben. Ich interessiere mich im Augenblick für Öfen. Viele haben noch alte Herde stehen, viele haben noch alte Buchen, Etagenöfen stehen oder sowas. Ich kann nur die Stunde, wo man mir zuhört, mal nutzen. Rufen Sie mich mal an, wenn Sie sowas haben. Wir sind da auch bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten da auch einen finanziellen Obolus zu leisten. Wir wollen das auf gar keinen Fall geschenkt haben. Ich sage ganz bewusst wir, denn ich habe meine Kinder mit meiner Euphorie für diesen alten Hausrat angesteckt und sie sind auch maßgeblich an den letzten Büchern beteiligt. Sie gehen da mit einem Enthusiasmus ran und das macht natürlich einem Menschen, der jetzt auf der Schwelle zur 60 ist, auch Mut und Freude. Es ist nicht so, wie man das immer so leichthin sagt, die Jugend und die wollen das nicht mehr. Nein, die Jugend hat mittlerweile ein eigenes Bewusstsein entwickelt und viele, viele junge Menschen wissen auch rein aus der Intuition, aber auch rein vom Intellekt her, dass es so an sich nicht weitergehen kann. Einfach mal das nutzen, was unsere Altvorderen über viele Jahrhunderte schon an Wissen und an Erfahrung gesammelt haben. Und so geht das auch mit der Umwelt Und so geht das auch mit der Nachhaltigkeit. Das ist ja dieses große Thema, über die ich schreibe. Denn Nachhaltigkeit ist keine Erfindung von irgendwelchen neuen Leuten, sondern Nachhaltigkeit ist das, was unsere Vorfahren notgedrungen leben mussten, um zu überleben.
Herr Kaiser, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche für das neue Jahr 2010 alles Gute, weitere Erfolge, aber vor allem auch Gesundheit.